Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 5. von 13 Folgen aus Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Betty wird von ihrem schlechten Gewissen gequält, weil sie 50 Pfennig aus der Eierkasse der Grolls mitgenommen hat. Da fasst sie einen Entschluss. Mitten in der Nacht vergräbt sie das Geldstück in der Baracke im Moor. Es ist ein düsterer Ort, ein ehemaliges Lager für Zwangsarbeiter, die alle nur Haut und Knochen waren. Wenn einer umfiel, wurde er von den Aufsehern erschossen. Die Kinder im Dorf haben das aus dem Gebüsch beobachtet. Auch die Erwachsenen wussten es, aber sie konnten sich danach an nichts erinnern. Direkt nach dem Krieg wurden Vertriebene in der Baracke untergebracht. Jetzt steht sie leer und verfällt. Betty hat ihre Mission erfüllt, aber mit Wucht überfällt sie jetzt die Furcht vor dem Ort.
Sie fuhr hoch, stieß sich den Kopf, ließ den Spaten fallen und lief aus der Karte. Sie rannte, ohne zu gucken, wo sie hintrat. Sie blieb in einem Schlammloch stecken, konnte sich befreien und lief weiter in den Nebel hinein und aus dem Nebel heraus. Vor einem Moorauge blieb sie stehen. Das lag im hellen Mondschein. Das Wasser glänzte schwarz wie Lack, und da waren sie. Über und unter dem Wasser tanzten die verlorenen Seelen. Manche sahen aus wie Vögel, andere wie blakende Kerzenflammen. Grün schimmerten die einen, blau die anderen, manche weiß. Die Glönigen. Der Spökenfritz hatte Betty vor ihnen gewarnt. Die wollten, dass sie eine von ihnen wurde. Also rannte sie weiter, fiel, lief, sank ein, blieb stecken, zappelte, fand keinen Halt und versank noch tiefer im Schlamm. Das Moor hatte sie gefangen, es saugte sich an ihr fest. Kalt war es wie der Tod. »Verdüvelt, Ock!« Jemand hatte geflucht, ganz in ihrer Nähe. Die Glönigen gingen an und aus. Es war zum Verrücktwerden. Konnten die fluchen? Gusta hatte nichts davon erzählt. Oder war doch jemand unterwegs um diese Zeit im Moor?
»Ich bin nicht hier«,
Betty flüsterte nur, um die Geister nicht noch mehr aufzuscheuchen, und sie horchte, aber es kam keine Antwort. Aber da war etwas ganz in ihrer Nähe. Sie konnte es spüren. Sie kniff die Augen zusammen und starrte in das milchige Grau der beginnenden Dämmerung. Der Umriss einer Gestalt zeichnete sich vor den Baumgerippen ab, die aus den Moortümpeln ragten wie mahnende Finger. Dann leuchtete ihr jemand ins Gesicht.
»Betty?«
Wer das war, ob Geist oder Mensch, spielte keine Rolle, denn sie steckte bis zur Hüfte im Schlamm und spürte ihre Beine nicht mehr.
»Hilfe!«
flüsterte sie. Seit Kathi und Edith das Kind aus dem Moor geholt und auf den Küchentisch gelegt hatten, eiskalt wie ein Fisch, war die Stimmung im Dorf eine andere. Sie hatten es nur noch nicht gemerkt. Die scheelen Blicke und das heimliche Getuschel, das war ihnen nicht aufgefallen, denn sie hatten alle Hände voll zu tun. Wasser musste heiß gemacht werden für den Waschzuber, in den sie Betty legten, um die Kälte zu vertreiben und das Moor abzuwaschen. Der schwarze Schlamm klebte wie Pech auf Bettys Haut. Sie schlotterte wie Espenlaub und fror bis auf die Knochen. Sie hatten sie abgerieben und dann in warme Tücher gewickelt, anschließend in kalte, als das Fieber stieg. Dr. Till war gegen Mittag gekommen, hatte ernst geguckt und geraten, sie besser ins Krankenhaus zu bringen, aber Edith war dagegen gewesen. »Wer weiß, was die mit ihr anstellen?« Man hatte im Reich keine guten Erfahrungen mit den Weißbekittelten gemacht. Als der Doktor gegangen war, hatte Kathi ihre Mittelchen ausgebreitet und dies und das zusammengerührt. In der Küche roch es bald wie in einer Apotheke. Die darauffolgende Nacht war unruhig gewesen. Betty fieberte und fantasierte. Die Frauen hatten kein Auge zugetan. Am nächsten Morgen war Edith in den Laden gegangen, um Zwiebeln und Kandis für Hustensaft und Quark für einen Brustumschlag zu kaufen. Da hatten sie so komisch geguckt und die Köpfe zusammengesteckt. Auf dem Rückweg war sie der kleinen Eversten begegnet, diesem blonden Engel. Den Schultornister auf dem Rücken hatte das Kind ein Kreuz vor ihr geschlagen und war weggelaufen. Da ahnte Edith schon, dass etwas im Busch war. Am Nachmittag kam Theo. Er setzte sich in die Küche, streckte sein schlimmes Bein aus und guckte ernst. Betty lag auf der Bank. Kathi wechselte gerade die Beinwickel, die das Fieber senken sollten. Betty war wach. Sie wollte sich aufrichten, fiel aber zurück auf die Kissen. Ruh dich mal lieber aus, Lütte, sagte Theo freundlich und strich ihr über die heiße Stirn. Sie schloss die Augen. Es sah so aus, als ob sie wieder einschlief. Theo wandte sich Kathi zu. Ich war im Pennig. Die Leute reden. Edith kam aus der Waschküche. Sie hatte kaltes Wasser geholt und stellte die Schüssel auf den Tisch. Kathi legte die fiebergetränkten Tücher hinein. Ich kann's mir schon denken. Sie setzte sich und rieb sich die Stirn. Ihr Kopf schmerzte. Die Geschichte von Bettys nächtlichem Ausflug ins Moor machte schnell die Runde. Edith mochte sich nicht vorstellen, was da alles spekuliert wurde. Sie wüsste auch gerne, was Betty da gewollt hatte. Der Spaten aus dem Schuppen fehlte. Was hatte das dumme Kind damit gemacht? Die Glönigen, fuhr Theo fort. Edith stöhnte auf. Ja, verdamme ich. Ich hab die Lichter auch gesehen. Kathi wrang die Tücher aus. Was heißt das schon? Ein bisschen faules Holz und Gase. Sowas leuchtet. Da muss man nicht an Geister und Magie glauben. Theo lachte trocken. Das sagt die Richtige. Jemand hat gesehen, dass hier lange Licht gebrannt hat. Da machen sich die Leute Gedanken. Na und? Wir haben keine Verdunklung mehr. Und was hat das überhaupt mit den Irrlichtern zu tun? Kathi wickelte die kalten Tücher wieder um Bettys Beine. Fritz will gesehen haben, was ihr hier gemacht habt. Auf jeden Fall nichts Gutes. Edith schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Der! Da muss er ja in meinem Garten herumgeschlichen sein, um uns nachzuspionieren. Dann stimmt das also? Was denn? Kathi guckte zu Betty, die schlief, und dämpfte ihre Stimme. Was will er denn gesehen haben? Dass wir nackt in der Küche getanzt und Hühnerblut getrunken haben? So in der Art. Theo beugte sich über den Tisch. Er behauptet, ihr habt hier angeblich irgend so ein Hokuspokus veranstaltet. Im Pennig reden sie über nichts anderes. Und Fritz führt das große Wort. Theo nickte. Dann wird mir einiges klar. Edith dachte an die kleine Evas, an die seltsame Stimmung im Laden und schämte sich. Großer Gott, was haben wir denn Schlimmes getan? Brach es aus Kathi heraus. Edith ist nicht die Einzige, der ich das Auge schon mal auf den Tisch gelegt habe. Alle sind scharf darauf. Sie lachte laut. Euer Fritz tut doch im Grunde nichts anderes. Hier ein Kreuz geschlagen, da irgendwas eingebuddelt und ein paar fremdklingende Worte dazu gemurmelt. Schon ist der Küchenzauber fertig und er glaubt sich selbst auch noch, dieser Dorfheiler. Edith warf ihr einen Blick zu. Nicht, dass sie Fritz mochte, aber etwas störte sie an Kathis Hochmut. Sie sollte besser schweigen, denn was wusste sie schon von den Menschen hier? Sie war Hausiererin und hatte trotzdem etwas Weltgewandtes, aber keine Ahnung, wie es war, in einer solchen Abgeschiedenheit sein Leben verbringen zu müssen, immer am selben Fleck. Sie mochte Unnenmoor und seine Bewohner für hinterwäldlerisch halten, und sie mochte recht haben, aber manch einer konnte sich das nicht aussuchen. In diesen Zeiten schon gar nicht. Sie wandte sich Theo zu. Und was genau wird im Pennig so geredet? Dass ihr im Moor ein Hexenritual abgehalten habt. So eine Art Einführung. Für Betty. Kathi lachte wieder, aber Theo fuhr fort. Darum die Glönigen und der ganze Nebel. Hat eben alles gepasst. Theo kramte seine Pfeife hervor und fing an, sie zu stopfen. Daran glaubt keiner ernsthaft, oder? Wieder dieser spöttische Unterton. Edith wollte etwas dazu sagen, aber Theo kam ihr zuvor. Wenn man ansonsten nichts mehr glauben kann, dann an höhere Mächte. Du machst es jedoch auch zunutze mit dem Auge. Das ist nur ein bisschen Hokuspokus, ein Spiel. Für solche Spitzfindigkeiten hat dir aber keiner was übrig. Der alte Volksglaube lebt noch. Er wollte gerade zu einem Vortrag darüber ausholen, aber Edith unterbrach ihn. Dann sind wir jetzt also verschrien? Theo seufzte. Die Sache geht noch weiter. Edith hielt sich die Ohren zu. Sie wusste, was das bedeutete. Man musste sich nur Guste ansehen. Sie wollte das nicht hören und fragte doch, was denn noch? Theo erzählte von Willi und dass er in den Pennig gekommen war. Gerade eben. Das Auge blau und auf der Stirn so ein Horn. Er deutete die Größe an und übertrieb dabei maßlos. Und jetzt kommt's. Anni kam gleich hinterher und hat ihn sich vorgeknöpft. Frag nicht nach Sonnenschein. Cordugas ist dazwischen gegangen. Wir wissen ja alle, dass sie gerne austeilt. Er strich ein Streichholz an, hielt es an den Tabak und paffte. Und weiter? Edith wollte nun alles wissen. Fritz meinte, Annie hätte keine Schuld. Dann hat der Junge sich selbst verhauen. Kathi lachte so laut, dass Betty sich auf der Küchenbank, auf der sie schlief, umdrehte. Theo dämpfte die Stimme. Fritz meint, ihr beide hättet den Jungen unter.
So eine Art Fernverhexung? Herr im Himmel, wir leben nicht mehr im Mittelalter.
Da richtete Betty sich mühsam auf. Sie hatte mehr gehört, als ihr gut tat.
Annie hat und ich.
Man konnte sie kaum verstehen. Sie krächzte heiser und der Rest des Satzes ging in Husten unter. Edith setzte sich dazu und flößte ihr ein wenig Tee ein.
Annie, na bitte, so wird ein Schuh draus, sagte Kathi und stand auf. Wir gehen jetzt in den Pennig und stellen die Sache klar.
Zu spät. Theo nahm einen tiefen Zug aus der Pfeife. Fritz hat den ordentlich eingeheizt. Der weiß, wie man die Leute kriegt. Jetzt macht das die Runde.
Und Annie?
Wollte Edith wissen. Was meint die denn dazu?
Ich meine, ich habe immer zu ihr gehalten, den ganzen Krieg über. Betty und Willi, die sind fast wie Geschwister.
Theo hob nur die Schultern.
Die kann doch froh sein, dass ihr keiner was anlastet.
Und gegen Fritz kommst du nicht an. Ihr könnt nur abwarten und die Füße stillhalten.
Kathi stand auf. Wortlos begannen sie, alles zusammenzuräumen. Ihre Tiegel und Tinkturen, Salben und Kräuter und auch das Kistchen mit dem Auge. Edith sah sie groß an.
Willst du weg?
Ist besser, wenn ich gehe. Eine Hexe weniger im Dorf.
Kathis Wagen rumpelte den schwarzen Weg hinunter. Edith konnte sie noch lange hören. Theo ging dann auch. Sie sollte noch einmal in den Laden gehen, bevor er dicht machte, um Lindenblütentee zu kaufen. Dazu hatte ihr Kathi noch geraten, aber Edith traute sich nicht aus dem Haus. Sie redete sich ein, dass sie den Tee im Laden nicht hatten, und Camille täte es auch. Sie hörte das Gartentor. Ihr fiel ein, dass die Haustür offen war. Nie dachte sie darüber nach, denn so eine Tür wurde nur zur Nacht abgeschlossen. Besucher riefen Moin, um sich bemerkbar zu machen, das war's. Dass jemand am Tisch saß und wartete, wenn man aus dem Garten kam oder aus der Diele, gehörte dazu. Nun bekam Edith es mit der Angst zu tun. Sie schlich in den Flur. Der Schlüssel hing an einem Nagel oben am Türrahmen. Sie holte ihn herunter, da ging die Tür schon auf und Guste steckte ihren Kopf herein. Sie sah den Schlüssel in Ediths Hand.
»Wolltest du mich ausschließen?
Komm rein!« Edith ließ Guste ins Haus und verschloss hinter ihr die Tür. Guste sah ihr zu.
»Die beruhigen sich schon wieder im Dorf. Lass dir das von einer alten Hexe gesagt sein.«
Sie reichte Edith den leeren Topf, den Betty bei ihr vergessen hatte.
»Danke für die Suppe.«
Edith nahm den Topf und Guste ging ungefragt an ihr vorbei in die Küche und zur Bank, auf der Betty immer noch schlief. Sie setzte sich daneben und betrachtete Betty lange. Edith kam ihr nach.
»Ich kann dir eine Milch warm machen«, bot sie an.
Guste nickte und Edith goss Milch in einen Topf, stellte ihn auf den Herd und passte auf, dass sie nicht überkochte.
»Nun hat sie das Moor auch in sich«, sagte Guste und betrachtete ihre schwieligen Hände, die Finger krumm von der ewigen Feuchtigkeit. Schwarze Moorerde hatte sich bis unter die Nägel gefressen und tief ins Fleisch hinein, denn sie hatte ihr ganzes Leben lang im Dreck gekleht. Sie schwiegen, bis die Milch dampfte und Edith einen gefüllten Becher vor Guste hinstellte. Die fischte mit dem Finger die Haut von der Milch und lutschte sie ab. Edith sah ihr zu, sie selbst hatte keinen Appetit.
»Wie hältst du das aus?«, fragte sie schließlich.
»Was meinst du?«
»Du bist doch auch verschrien.«
Guste dachte nach. Sie sah aus dem Fenster und dann wieder zu Edith. Sie hob die Schultern.
»Man erzählt dagegen an. Deswegen bin ich ja hier.«
»Weswegen?«
»Weil ich Betty noch eine Geschichte schulde.«
»Du siehst ja, sie schläft.«
»Was macht das schon?«
Sie nahm Bettys Hand.
»Hör gut zu«,
flüsterte Guste, um sie nicht zu erschrecken.
»So geht es weiter mit dem Moorbauern.«
Betty öffnete die Augen und Guste fuhr fort.
»Der legte sich nämlich ins Bett und wartete auf den Tod. Er wartete und wartete, denn er wollte ohne seine Frau und seine Kinder nicht mehr leben.
»Sie hat die Glönigen gesehen«, unterbrach Edith, »und du fängst hier vom Tod an?«
»Der gehört dazu.« »Wer wartete?«
Betty krächzte immer noch wie eine Rabe, aber sie lächelte.
Gusta sah fragend zu Edith.
Die gab nach. Wenn Betty das wollte, dann sollte die Ole Hex eben erzählen.
»Der Moorbauer hat gewartet, aber außer ein paar Mäusen ist keiner gekommen, schon gar nicht der Tod. Dabei hatte er extra seinen guten Hochzeitsanzug angezogen. Der schlotterte ihm um den Leib, weil er lange nichts Rechtes zu essen bekommen hatte. Dann ist er eingeschlafen und hat von Buchweizenpfannkuchen mit Speck geträumt.«
Betty seufzte.
»Hast du Schmacht, Mindern?« fragte Guste. »Willst du erst mal was essen, damit du wieder zu Kräften kommst?«
Betty schüttelte den Kopf und Edith machte sich Sorgen, denn das Kind hatte seit dem Moor nichts bei sich behalten. Guste wusste wohl, was sie dachte. Sie legte ihre alte Hand auf Ediths.
»Das wird schon wieder. Da muss sie erst mal Worte essen, die machen anders satt. Also.«
Guste holte tief Luft und räusperte sich den Hals frei. Dann sprach sie weiter.
»In der finsteren Nacht ging es dann los. Ein Heulen und Seufzen war da und jemand ist durch die Hütte gegangen. Der Bauer lag wach, aber er hat sich nicht gerührt und erst recht nicht hingeguckt. Dann hat sich was Kaltes neben ihn gelegt und er hat gedacht, dass nun alles vorbei ist. Sein Herz hat geklopft wie ein Specht. Er hat geglaubt, dass es jeden Moment stehen bleibt und hat gebetet. Darüber ist er irgendwann eingeschlafen und am nächsten Morgen quicklebendig aufgewacht. Da schien die Sonne und er konnte doch nicht einfach liegen bleiben. Also hat er seinen guten Anzug wieder angezogen, hat den Karren geholt, den Spaten und die Setzforke und wollte gerade los zur Torfkuhle, wie er das immer gemacht hat. Da ist der Beamte gekommen. »Du schuldest dem Preußenkönig mehr als eine Jahrespacht. Kannst du bezahlen?« Er hätte vor Angst auf die Knie fallen müssen, aber ihm war alles gleichgültig geworden. »Nein, dann pack deine Sachen und verschwinde. Die neuen Pächter kommen jeden Tag.«
Guste hielt inne. Betty atmete tief und regelmäßig. Sie schlief wieder. Edith fühlte ihre Stirn.
»Und?«
»Das Fieber sinkt weiter.« Guste gab einen zufriedenen Laut von sich und Edith füllte ihren Becher nach, goss sich nun auch etwas ein und stellte die Dose mit Candace dazu. »Honig habe ich gerade keinen.« Guste war es gleich. Sie süßte ordentlich, denn das war ihr Laster. Sie liebte den Zucker. So oft kam sie nicht daran. So saßen sie noch eine Weile beisammen und sahen zu, wie die Schatten in der Küche länger wurden. Es war Sommer geworden, ob ihm das nun gefiel oder nicht. Ginge es nach ihm, wäre das ganze Jahr über November. Wenn er die Augen schloss, sah er ein Moor kurz vor dem Winter. Ebenso fühlte er sich, neblig und trübe. Aber nun war die Luft lau und die Menschen leichten Herzens. Alle schienen eine Hand breit über dem Boden zu schweben. In den Ruinen wucherte das Grün und überall blühte und duftete irgendwas. Man konnte fast meinen, dass alles wieder gut wurde, aber nicht für ihn. Das sagte er auch dem Blumenverkäufer. Er hatte noch immer die Osterglocke, die er ihm damals zum Hochzeitstag geschenkt hatte. Die vertrockneten Reste lagen in einem Fetzen Zeitungspapier eingeschlagen unter den Lumpen in seiner Kiste. Der Blumenverkäufer lächelte. »Wart's ab, jedem von uns passiert mal ein Wunder. Gestern war hier ein Mädchen, das hat gesagt, die heilige Maria ist ihr erschienen.« Er setzte sich in seinem Wagen zurecht und lachte. »So hoch will ich gar nicht hinaus. Mir würde es reichen, wenn ich mich erinnern könnte.« »Komischer Vogel bist du. Die meisten wollen vergessen.« Obwohl der Blumenverkäufer ein Optimist war, besuchte er ihn jeden Tag, um ein paar Worte zu wechseln. Er hatte sonst niemanden. Im Bunker war es ein Kommen und Gehen. Kaum war man mit jemandem warm geworden, stieg der schon in den nächsten Zug, der ihn zu seiner Familie und in ein Zuhause brachte. Er war hier die Ausnahme, weil er blieb. Ob er sich nicht auch nach seiner Familie sehne und nach der Heimat, das fragten sie ihn immer wieder. Er dachte oft darüber nach. Da war ein Ziehen in ihm, doch er sehnte sich, nur wusste er nicht, wonach. Manchmal hatte er Lust, den Kopf gegen eine Mauer zu schlagen. Ganz egal, was er anstellte, die Erinnerungen tropften nur zäh und eher selten. Das Moor, die rote Frau, die alte Sprache. Mehr war da nicht, außer der Unruhe, von der er auch nicht wusste, woher die kam. Dagegen half nur eines, nämlich, wenn er die Leute kommen und gehen sah und die Züge ein- und ausfahren hörte. Dann schlug sein Herz im Takt. Allein die Möglichkeit, jederzeit einsteigen und weiterfahren zu können, hatte etwas Tröstliches. Es wirklich zu tun, machte ihm Angst. Bisher gab es dafür keinen Grund. Er hatte ein Bett, jeden Tag eine warme Suppe, und er verbrachte die Tage am Hafen, wenn er nicht gerade mit dem Blumenverkäufer redete. Er sah den Schiffen zu oder spielte auf der Mundharmonika. Wildfremde forderten einander zum Tanzen auf. Dann verwandelte sich der Boden, auf dem das Blut kaum getrocknet war, in ein Tanzparkett. Danach warfen ihm die Leute kleine Münzen in die Kiste. Davon lebte es sich einigermaßen. Es gab auch Tage, an denen ertrug er die Tanzerei nicht mehr und er hörte mitten im Walzer auf zu spielen. Es wurde allgemein viel zu viel getanzt, zu jeder Tageszeit und überall. Die Leute nahmen es ihm nicht krumm. Am nächsten Tag war er wieder da und spielte für ein paar Pfennige und eine Zigarette. Die rauchte er dann mit dem unverzagten Blumenverkäufer. Der erzählte von allem Möglichen, von seinen Kunden oder davon, was in der Welt los war. Dass sie bald eine Demokratie werden sollten und dass die Russen Berlin freigegeben hatten, was auch immer das heißen mochte, denn der Osten war so oder so verloren, wie seine Beine, die irgendwo da drüben verrottet waren. Darüber redeten sie nicht, aber über den Suchdienst. Der Blumenverkäufer drängte ihn, endlich hinzugehen. Schließlich gab es in Hamburg eine Zentralstelle, die kümmerte sich um jeden noch so aussichtslosen Fall, wie ihm der Blumenverkäufer versicherte. Er wusste das alles und drückte sich doch. Im Bunker lief immer das Radio. Er hörte die Meldungen, endlose, deprimierende Listen von Namen und Schicksalen. Einmal hatte er sich sogar ins Kino geschlichen. In der Wochenschau sah er die verlorenen Kinder. Die liefen im Winter noch barfuß. Einige hatten die Sprache verloren. Er träumte von einem stummen Jungen im Moor. Immer wieder das Moor. Eines Tages hatte er sich dann doch auf den Weg gemacht. Auch um den Blumenverkäufer nicht zu enttäuschen, denn er hatte keinen anderen Freund und obwohl die Träume von der roten Frau, die wohl Edith hieß, schon verblassten. Beim Suchdienst hatte er den Ring, von dem er nicht wusste, ob er ihm gehörte, auf den Tisch gelegt und die Mitarbeiterin hatte die spärlichen Daten auf zwei Karteikarten geschrieben, eine Suchkarte und eine Stammkarte. Man würde ihn im Bunker benachrichtigen, sollte sich etwas ergeben. Er rechnete nicht damit, aber der Blumenverkäufer sollte Recht behalten. »Da ist jemand für dich«, hatte ihm gestern jemand gesagt, als er vom Hafen zurückkehrte. Sein erster Gedanke war, dass es nur die Polizei sein konnte. Er bettelte, das war verboten, bestimmt wollten sie ihn mitnehmen, aber es war eine Mitarbeiterin vom Suchdienst. »Sagt Ihnen der Name Edith Abels etwas?«, fragte sie. Beim Klang des Namens regte sich tatsächlich eine leise Erinnerung, ein Geruch nach, ja was? Torf. Bitte? Ich bin Moorbauer. Er schloss die Augen und stieg in seinen Kopf, aber die Tür, die sich einen Spalt geöffnet hatte, war schon wieder ins Schloss gefallen. Otto Abels? Sind Sie das? Fragte die Frau. Es war, als klopfe jemand bei ihm an. Ich weiß nicht. Kann sein. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das Hochzeitsdatum und der Name auf Ihrem Ring stimmen mit einer anderen Suchanfrage überein, fuhr die Frau fort. Ihr Blick ging zu seinen Beinstümpfen. Sie sind kriegsversehrt. Waren Sie in Russland?
Sologubowka. Da war ich im Lazarett.
Das kommt hin. Alles spricht dafür, dass Sie Otto Abels sind. Die Frau reichte ihm ein Papier mit einer Adresse. Sie haben übrigens eine Tochter. Einen Sohn. Woher kam das nun wieder? Warum wusste er das? Die Frau kniff die Augen zusammen und musterte ihn. Ihr lag etwas auf der Zunge, aber sie entschloss sich, es dabei bewenden zu lassen. Sie klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Versuchen Sie's. Sie haben nichts zu verlieren. Nun stand er, wie so viele vor ihm, am Bahnhof und wartete auf den Zug, der ihn weiter in den Westen bringen sollte. Dann eben nicht in den hohen Norden nach Husum, sondern Ostfriesland, dachte er, und fühlte nichts dabei, nur eine Furcht. Wie sollte das gehen mit ihm und einer Frau, die er vielleicht nicht einmal wiedererkennen oder gar mögen würde? Er überlegte kurz, wieder umzukehren, aber sein Bett im Bunker war schon wieder vergeben. Otto. Otto Abels. Er sagte sich den Namen immer wieder vor, um sich daran zu gewöhnen. Dem Blumenverkäufer hatte er davon erzählt und er hatte sich gewaltig gefreut. Das ist ein guter Name. Und wenn es gar nicht meiner ist, dann behältst du ihn trotzdem. Den hat der Himmel dir geschenkt. Nun fang bloß nicht wieder so an. Der Blumenverkäufer konnte es aber nicht lassen. Irgendjemanden da oben ist aufgefallen, dass ohne Bein kein guter Name ist. Das ist überhaupt kein Name. Mehr hat er gereicht. Da hatte der Blumenverkäufer ihm eine Rose ins Knopfloch gesteckt. Die ist für die rote Frau. Grüß sie von mir, Otto Abels. Im Sommer kamen Tieflader ins Moor. Sie brachten das Mammut ans Teufelsloch, dazu vier Lokomobile, die den Koloss von einem Pflug bewegen sollten. Das brachte alle auf andere Gedanken. Die Sache musste gefeiert werden. Sogar der Landrat kam in ihr armseliges Dorf, was alle gewaltig überraschte. Der hatte sich noch nie hier blicken lassen. Mit so einem hohen Besuch rechnete hier keiner, der Landrat wohl am allerwenigsten. Er las seine Rede vom Blatt und nannte das Dorf die ganze Zeit Untenmoor. Am Ende pries er das Mammut, das das nichtsnutzige Moor unterpflügen und Platz schaffen sollte für blühende Wiesen und Weiden, für Bauplätze und Straßen, kurz und gut für den Fortschritt und den Wohlstand, die nun beide nach Untenmoor kommen sollten. Damit schloss er seine Rede und ließ sich noch schnell mit dem Ungetüm fotografieren. Dann musste er weiter, Termine, Termine. Die Unnenmoorer aber staunten nicht schlecht, dass ausgerechnet sie auserwählt worden waren. Sonst hatte doch auch keiner gewusst, dass es sie gab, und nicht alle glaubten ihm. Vielleicht war das wie mit dem Untergang. Auf den warteten sie heute noch. Der Pflug war gigantisch. So eine große Maschine hatte hier noch keiner gesehen. Das Mammut überragte sogar die Karten im Dorf, sodass man es weithin sehen konnte. Gerd Hausmann, der im Krieg einen Panzer gefahren hatte, sollte nun eines der Lokomobile bedienen. Er war aus dem Dorf und alle klopften ihm auf die Schulter. Theo fotografierte ihn für die Zeitung. Die eisernen Räder waren so groß, dass er gerade bis zur Narbe reichte. Der Männerchor, der zur Feier des Tages deutsches Liedgut zum Besten gab, hätte gut auf der Pflugschar Platz nehmen können. Sie sangen Erbauliches, aber es hörte keiner zu, denn alle bestaunten das eiserne Ungetüm. Da konnten sie noch so inbrünstig den deutschen Wald lobpreisen. Ausgerechnet die kleine Eversten stahl ihnen dann endgültig die Schau. Engelsgleich und mit glockenheller Stimme sagte sie ein Gedicht auf und Lehrer Wienert bekam ganz feuchte Augen. Er begann seine eigene Rede in großer Ergriffenheit und alle ahnten schon, das konnte dauern. Denn er fing bei den schmelzenden Gletschern der Weichseleiszeit an, die die Moore geschaffen hatten. Dann ritt er durch die Epochen, einmal Geologie und Geschichtsunterricht rauf und runter. Man hörte schon die Mägen knurren, als er endlich zum Ende kam und zum Mammut. Er pries die Maschine als Wunder moderner Technik und der neuen Zeit, die uns endlich Frieden und Wohlstand bringt, möge der Fortschritt uns Fülle und Reichtum bescheren. Amen! Guste stand in erster Reihe, sie hatte noch nie Respekt vor den Oberen gezeigt. Ich höre immer nur Fortschritt, Wohlstand. Und was ist mit dem Moor? Das kommt jetzt einfach weg.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Heute mit der 5. von insgesamt 13 Folgen aus dem Roman Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Guia Litt im Jumbo Verlag. Am Montag früh gegen 8:30 hören Sie das nächste Kapitel.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Die Europäische Union fordert eine sofortige humanitäre Feuerpause im Gazastreifen. Auf diese Formulierung haben sich laut Ratspräsident Michel die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel geeinigt. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Waffenruhe solle zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen, hieß es weiter vom Ratspräsidenten. Ein sicherer Zugang nach Gaza sei unerlässlich, um die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung zu verbessern. Die Gipfelteilnehmer verlangen in ihrer Erklärung außerdem von der islamistischen Hamas, alle verschleppten Geiseln bedingungslos freizulassen. Und sie rufen Israel dazu auf, keine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens zu starten. Nach Angaben der Vereinten Nationen droht mehr als 570.000 Menschen in dem Küstenstreifen eine Hungersnot.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben den Weg freigemacht für Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina.